Chaos Computer Club.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem heutigen PTFU. Heute geht es um das Thema Passwort-Hashing. Ich bin der Sir Goofy und ich freue mich, dass ihr heute alle wieder mit dabei seid. Ja, heute geht es um das Thema Passwort-Hashing, aka Krypto-Party für Fortgeschrittene. Und ich möchte heute die Frage beantworten, warum kann mir niemand mein Passwort sagen? Also warum muss ich, wenn ich mein Passwort vergessen habe, bei irgendeinem Online-Dienst, warum muss ich denn mal mein Passwort zurücksetzen und warum kann mir das niemand sagen? Und wenn doch, dann kündige dort sofort dein Konto, weil das ist nicht sicher. Nur so als Spoiler-Alert. Und ja, dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen. Und dazu machen wir so mal einen kleinen Blick, wie man jetzt Passwörter in der Praxis sicher speichert. Ja, die einfache Variante wäre natürlich, das Passwort einfach irgendwo zu speichern und dann kann man ja in Programmiersprache einfach eine Abfrage machen, so von, ja, wenn die Eingabe, die ich gemacht habe, ja, in dem Fall habe ich jetzt eine Funktion, wo ich zwei Parameter habe, der erste ist der Benutzername und der zweite ist dann das Passwort und dann kann man ja sagen von hier, ja, wenn der Benutzername Armin ist und das Passwort Frikadelle, dann dann führe ich halt irgendwas anderes aus. Ja, jetzt ist aber die Frage, wie sicher ist das denn? Und das ist nicht sonderlich sicher, weil man hat halt das Passwort irgendwo im Klartext stehen und wenn jemand Zugriff auf diese Daten hat, hat er halt Zugriff auf das Passwort und das heißt, wenn er das nur einmal ausgelesen hat und dann kann der halt damit sich verdeckt einfach einloggen, weil man kann ja einfach, hat er alle Usernamen, Passwortkombinationen, kann sich dann damit einfach einloggen. Und dass man mal versehentlich Lesezugriff auf Daten bekommt, das kann durchaus mal passieren. Und um Passwörter sicher zu speichern, dafür gibt es ein Verfahren, das heißt Hashing. Und Hashing ist quasi eine spezielle Funktion, die Eingabewerte auf eine Menge von Ausgabewerten abbildet. Und da kann man also sagen, von hier zu jedem Eingabewert, den wir auf der linken Seite haben, gibt es halt im Optimalfall genau einen Ausgabewert aus der Zielmenge. Und davon gibt es verschiedene Funktionen, die so entwickelt sind und standardisiert sind. Und da kann man zum Beispiel so beliebige Daten reinschieben und dann kommt da irgendein Hash-Wert, so nennt man das, heraus. Beispiel hier Frikadelle und schiebt man da rein und heraus kommt halt so ein ziemlich langer String, der hier auf unten rechts steht. Und ja, das kann man nutzen, weil das Ganze ist nämlich so eine Einwegfunktion. Das heißt, die Rückrichtung, die ist schwierig. Die Hinrichtung von Frikadelle zu diesem komischen langen String ist einfach. Aber wenn man jetzt irgendeinen anderen String hat, zum Beispiel den da, dann ist das sehr, sehr, sehr schwer, da zurückzukommen. Das geht nämlich im Optimalfall nur durch Ausprobieren. Da muss man halt ja alle möglichen Kombinationen ausprobieren, also random zufällige Daten wählen oder vielleicht nicht so zufällige, wenn man zum Beispiel sagt, es ist bestimmt irgendwie ein Wort aus einem Wörterbuch, dann geht man das ganze Wörterbuch durch und dann guckt man, was da die Ergebnisse von sind und kann dann dadurch das Ergebnis bestimmen. Aber es gibt keine einfache Variante, um auf den Ursprungswert zu kommen. Und das ist natürlich eine super tolle Sache, um Passwörter zu speichern, weil der Hinweg ist von also einem User-Input zu nehmen und da dann den Hashwert von zu bestimmen, ist einfach. Und dann kann man einfach zwei Hashwerte vergleichen, während wenn der Angreifer an eine lange Liste mit irgendwelchen Hashwerten kommt, dann kommt er damit ja nicht an das Ursprungspasswort. Und ja, wenn der halt nur den Hashwert hat, kann der halt zwar das Hashwert dann vielleicht in diese Passwortabfrage eintippen, aber das wird als Passwort genommen, dann nochmal gehasht und das funktioniert halt nicht. Jetzt sagt er natürlich so von, ja, wie kann denn das sein, dass da jetzt genau alles auf von jedem Eingabewert auf genau einen Ausgabewert kommen kann. Das geht ja gar nicht so einfach, weil ja, wenn du halt beliebige Daten da reintun kannst, dann und du zum Beispiel dann das Ganze abbildest auf so einen langen String, aber der ist halt nur so begrenzt lang und ich kann beliebig lange Strings da reintun, das ist natürlich vollkommen klar, dass es halt irgendwelche Strings gibt, wo halt Kollisionen auftreten. Also wo halt, ja, es zwei unterschiedliche Eingabewerte gehen, die auf den gleichen Ausgabewert gehen. Und dieses Problem, das nennt man dann eine Kollision. Das heißt also, man hat dann zwei unterschiedliche Eingabewerte, die zu einem Ausgabewert kommen. Und ja, das kann natürlich theoretisch immer passieren, wenn man natürlich eine beliebig große Eingabemenge hat und das auf eine kleinere Ausgabemenge abbildet, dann muss es natürlich inhärent Kollision geben. Aber eine gute Hash-Funktion vermeidet das möglichst. Also es gibt da möglichst keine Hash-Kollision und das wird erreicht, indem die so gemacht wird, dass sich die willkürlichen Eingaben möglichst gleichmäßig darauf verteilen. Das heißt also, man hat halt, wenn da halt auch nur ein Bit zum Beispiel in der Eingabe gibt, dann gibt es einen ganz anderen Ausgabewert. Und das ist natürlich eine sehr schöne Eigenschaft, um dann halt solche Kollisionen zu vermeiden. Außerdem ist es von Vorteil, dass eine Hash-Funktion möglichst schnell ist, weil man die auch nicht nur verwendet, zum Beispiel um Passwörter zu speichern, sondern auch einfach um Daten zu überprüfen. Ist ja auch super praktisch, kennt ihr bestimmt alle schon mal vom Herunterladen von zum Beispiel Linux-Distribution, wo man dann so einen riesen ISO-Datei herunterlädt. Und am Ende prüft man einfach kurz, ob da alles in Ordnung ist, indem man halt den Hashwert davon checkt mit dem erwarteten Hashwert. Und ja, damit kann man nämlich Inhalte prüfen. Ja, mit diesen sogenannten Checksummen. Ja, hier als Beispiel nochmal Datei-Download, ein falsches Bit. Wenn da also in dem ganzen Download von mehreren Gigabyte irgendwo ein Bit gekippt wurde, kommt komplett anderer Hashwert raus. Und da kann man halt dann sofort erkennen, dass da ein Fehler in der Dateiübertragung geschehen ist. Aber man kann davon nicht rekonstruieren, welches Bit kaputt ist und wie man das repariert. Ist also jetzt keine Korrektur möglich. Und das wird im Internet überall verwendet. Zum Beispiel braucht man das ja ständig, um zum Beispiel kryptografische Zertifikate zu prüfen. Da checkt man einfach Hash-Werte und damit kann man halt diese Zertifikate gegenseitig checken. Und ja, es gibt halt sichere und unsichere Hash-Funktionen. Wenn ihr mal irgendwelche Security-Diskussionen seht von welche Verschlüsselungsverfahren man verwendet, dann ist da häufig auch so was dabei, auch als Komponente dabei, auch eine Hash-Funktion. Und da gibt es sichere und unsichere. Es gibt nämlich unsichere Hash-Funktionen. Es gibt ja generell einfach immer Angriff auf Hash-Funktionen, die man versucht, so möglich zu vermeiden, nämlich diese sogenannten Hash-Kollisionen. Und ja, wenn man natürlich da bei einer Hash-Funktion, wenn man da eine unsichere Hash-Funktion hat, da kann man halt und man findet da mehrere Kollisionen. Ja, man kann zum Beispiel zu einem bestimmten Eingabewert, zu einem bestimmten Ausgabewert mehrere Eingabewerte finden. Also man kann diese Hash-Kollision finden oder begünstigen. Dann macht das natürlich so eine Hash-Funktion unsicher und das kann Angriffe befördern, weil man sie ja sehr viel in so security-relevanten Kontext verwendet. Das Zweite ist, wenn man halt eine Hash-Funktion angreifen möchte, dann bleibt einem häufig einfach nichts anderes übrig, als halt diese Brute Force Angriffsmethode zu haben. Also man muss mit roher Gewalt einfach ausprobieren, was der ursprüngliche Eingabewert ist, um halt diese Eingabewerte zu rekonstruieren aus einem Hashwert, den man hat. Und ja, das dauert ziemlich lange. Das kann man beschleunigen, indem man halt die Sachen schon vorausberechnet. Das nennt sich dann Rainbow Table, einfach weil da halt alle möglichen Eingabewerte drin sind. Und ja, dann kann man einfach da drin nachschlagen. Und nachschlagen geht natürlich relativ zügig. Und dann kann man zum Beispiel hingehen und ja, in so einer Rainbow Table nachschlagen. Und zum Beispiel diesen Wert, den ich jetzt am Anfang gehabt habe, das ist eine MD5 Hash-Wert. Und ja, die ursprüngliche Eingabe, die ich hier eingetippt habe, war Armin. Also ich habe Armin durch die MD5 Hash-Funktion geschoben und da kam halt dieser CF3384 irgendwas drin raus. Und ja, mit einer Rainbow Table kann man das halt direkt nachschlagen und ist in einer Sekunde fertig. Und ja, damit ist man nicht nur eine Sekunde fertig. Da gibt es einfach fertige Webseiten und da kann man einfach das eintragen und kriegt die passenden Lösungen raus. Deswegen, bei sicherem Hashing braucht man eine gute Hash-Funktion. Gibt unsichere Hash-Funktionen, zum Beispiel diese SHA-1-Hash-Methode, Secure Hashing Algorithm, dafür steht die Abkürzung, und SHA-1 ist halt nicht mehr so secure. MD5 ist auch nicht so sicher, und bei MD, ja, das sind halt alte Verfahren. Sicher sind heutzutage dann SHA-2 und SHA-3, und das ist einfach, wenn man Software entwickelt oder konfiguriert, dann muss man einfach eine sichere Hash-Funktion auswählen. Und ja, das verhindert allerdings noch nicht die Verwendung von Rainbow Tables. Also ja, die sicherste Hash-Funktion kann ich auch mit Rainbow Tables angreifen. Das Einzige ist, was man da machen kann, ist halt das Verhindern von der Vorausberechnung von gängigen Werten. Das kennt ihr zum Beispiel von euren Passwörtern, dass man die halt nicht irgendwie erratbar machen sollte. Und das Zweite, was man machen kann, ist Salt verwenden. Salting ist das Konzept, dass man den gehashten Wert einfach durch einen Zufall ergänzt. Das heißt, wenn man zum Beispiel etwas Geläufiges hat wie Armin, dann ist das ja den eben schon angesprochenen String, den man CF338 irgendwas hat und den man halt auch so in der Rainbow Table nachschlagen kann. Aber wenn man das jetzt einfach noch verlängert durch zum Beispiel irgendeinen Zufallsstring, dann kommt da was ganz anderes raus. Das ist eine Hash-Funktion, ja, ein Bit kippt und es kommt komplett anderer Wert raus. Ja, und wenn man das dann nachsteckt in dieser Rainbow Table, wo ich halt zu Anfang diesen String reingekippt habe, dann steht das da nicht in dieser Rainbow Table drin und man kann es also so nicht angreifen. Das heißt, da hat der Angreifer plötzlich einen riesen Aufwand, um dann halt so einen String zu rekonstruieren. Und das Schöne ist halt auch, dass das halt, selbst wenn halt jetzt fünf Leute das gleiche Passwort hätten, weil die jedes Passwort einen unterschiedlichen Salt verwendet, man auch gar nicht auf das ursprüngliche Passwort zurückschließen kann, gar nicht sehen kann, dass die Leute das gleiche Passwort verwendet haben, weil die Strings sind komplett unterschiedlich, die Salts sind bei jedem Ding ausgewürfelt anders, und damit kann man halt dann zum Beispiel solche unsicheren Passwörter ein bisschen verschleiern. Ja, und solche Hash-Funktionen kann man halt verwenden, um sicher Passwörter zu speichern. Dafür muss man allerdings ein bisschen die Komplexität der Hash-Funktion erhöhen. Das heißt also, man möchte halt diesen Angreifer es erschweren, dass der halt einfach durch Brute Force versucht, die Passwörter zu rekonstruieren. Und das macht man, indem man die Komplexität der Hash-Funktion erhöht. Und das kann man machen, zum Beispiel, indem man die Anzahl der Iterationen, also Wiederholungen erhöht. Das heißt, man führt einfach die Hash-Funktion mehrmals auf das vorangegangene Ergebnis aus. Und ja, dafür gibt es auch fertige Funktionen. Das heißt dann Password-Based Key Derivation Function, PBKDF. Und ja, da gibt es halt, da kann man die Anzahl der Iterationen konfigurieren, und dann ist mittlerweile von der OWASP-Community empfohlen, irgendwie 300.000 Iterationen zu haben, wenn man Passwörter sicher speichern möchte. Und das kann man dann halt einstellen, und dann hat man eine sichere Speichermöglichkeit für Passwörter, zusammen halt auch mit dem Salting. Und wenn dann der Angreifer zum Beispiel ja diese gehashten oder gespeicherten Passwörter bekommt, muss er einen großen Aufwand betreiben, um die ursprünglichen Passwörter zu rekonstruieren. Ja, und ganz kurzer Exkurs. Kürzlich ist ja rausgekommen, dass LastPass angegriffen wurde und ja, so ein bisschen seine Passwörter verloren hat, oder da gab es ein dezentrales Backup, wie wir das ironisch in Hackerkreisen nennen. Das heißt also, andere Leute haben Zugriff auf die gespeicherten Daten auf LastPass-Servern bekommen. Und ja, das LastPass ist halt ein Cloud-Dienst zum Speichern und Synchronisieren von Passwörtern. Das heißt, die bieten die Möglichkeit, in der Cloud Passwörter zu speichern. Und ja, da gab es halt ein zentrales Backup von den Benutzerdaten. Und die Passwörter sind da zwar gespeichert, verschlüsselt gespeichert worden. Usernamen, Adressen waren allerdings im Klartext und der einzige Schutz auf diesen Daten ist halt die Passwörter, die die Benutzer ausgewählt haben. Problem ist allerdings, dass die Passwörter oftmals kurz sind. Früher waren dies irgendwie 8 Zeichen und da wurde halt nie eine Änderung erzwungen. Das heißt also, die Leute, die konnten halt ihre alten, ja, schlechten Passwörter über viele Jahre behalten und das sind die erzwungen worden, dass man die halt auf, ja, längere, sicherere Passwörter upgradet, obwohl halt die Rechenleistung von Computern sich in der Zwischenzeit deutlich erhöht hat. Und das Hauptproblem davon ist halt, dass die auch eine sehr einfache Password-Derivation-Function verwendet haben. Und ja, da wo halt OWASP empfiehlt, 300.000 Iterationen zu haben, haben die halt so zwischen 1 und 5.000 Runden teilweise nur gehabt. Und es lag daran, dass sie es halt nie geändert haben. Das heißt also, als sie vor vielen Jahren begonnen haben, haben die halt damals nur auch irgendwas eingegeben, ja, und dann das nie geändert. Und ja, das führt dazu, dass man halt dann halt relativ einfach diese Passwörter rekonstruieren kann, weil die halt nicht sicher gespeichert wurden. Ja. Fassen wir zusammen, Hashing erlaubt das sichere Passwörter, Speichern von Passwörtern. Es ist eine Einwegfunktion, also die Hinrichtung ist einfach, die Rückrichtung ist super schwierig. Und ja, wenn man der typische Angriff auf so Hash-Funktionen ist halt mit Rainbow Tables, wo halt alle möglichen Eingabewerte drin sind und die passenden Ausgabewerte. Und dann kann man einfach in der Liste der Ausgabewerte schauen nach dem entsprechenden Eingabewert. Und ja, das kann man verhindern, indem man Sorting verwendet, indem man also einen Zufallsstring dazu speichert, einfach im Klartext, den vor dem Hashing hinten an den gehashten Wert anhängt und das Ganze dann zusammen hasht. Und dann kann dir, und ja, das kann man verwenden, um halt das Passwort sicher zu speichern. Und ja, das führt dazu, dass dir keiner im Idealfall keiner dein Passwort sagen kann. Deswegen merkst du gut oder besser noch benutze einen Passwortmanager, um halt lange und zufällige Passwörter sicher zu speichern. Am besten keinen unsicheren Online-Dienst wie LastPass, sondern einen sicheren Dienst oder ein sicheres Programm, wo die Passwörter sicher gespeichert werden und nicht, wo dann ja, jemand plötzlich an die gespeicherten Passwörter kommt und damit dann ja, die einfach so verwenden kann. Ja, und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was näher bringen können. Und ja, damit sage ich danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.